SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Stefan Bosch, guten Abend. Im Nahen Osten ist die Lage dort, wo nicht ohnehin geschossen wird, angespannt. Nach wie vor erwarten die Menschen, dass Israel auf die Angriffe des Iran vom Dienstag reagiert. Nach wie vor ist nicht klar, wann und wie das passieren wird. Fest steht aber wohl das. Es ist das übliche militärische Verhalten, das so viel Leid über die Bevölkerung bringt. Die eine Seite greift an, die andere verübt sogenannte Vergeltung, worauf Vergeltung von der ersten Seite kommt und, und. Es ist eine Spirale der militärischen Gewalt, die niemand scheint durchbrechen zu können. So sieht es auch jetzt aus. Israel hat noch gar nicht angefangen, sich für die iranischen Angriffe zu rächen. Da kündigt der Iran schon Vergeltung für diese bisher nicht stattgefundenen Angriffe an. Pia Masurczak berichtet aus Istanbul. Unser dortiges Studio ist auch für den Iran zuständig.
Israelische Kraftwerke und Gasbohranlagen vor der Küste könnten mögliche Ziele der iranischen Streitkräfte sein, sollte Israel den Iran angreifen. Man werde alle Energiequellen, Anlagen, Raffinerien und Gasfelder ins Visier nehmen. Beim Freitagsgebet am Vormittag hatte Machthaber Khamenei den Raketenangriff vom Dienstagabend gerechtfertigt. Der Angriff sei nach internationalen Gesetzen legitim und legal. In seiner Predigt rief Khamenei die muslimische Welt zur gemeinsamen Verteidigung auf und ehrte die Verdienste von Hisbollah-Chef Nasrallah. Khamenei hatte am Vormittag das Freitagsgebet in der größten Teheraner Moschee geleitet. Öffentliche Auftritte des 85-Jährigen sind selten. Der iranische Außenminister Araghchi ist unterdessen in der libanesischen Hauptstadt Beirut eingetroffen.
Da haben sie ja ganz schön was losgetreten, die Herren Woidke, Kretschmer und Vogt. In einem Gastbeitrag in der FAZ haben sie gefordert, man müsse im Ukraine-Krieg zu einer Waffenruhe kommen und Russland an den Verhandlungstisch bringen. Prinzipiell klingt das gut, niemand ist für Krieg. Trotzdem kann man die Forderung als Spagat sehen. Denn einerseits sind die Parteien der betreffenden Ministerpräsidenten, die SPD und die CDU, gegen einen Waffenstillstand zu russischen Bedingungen. Andererseits wollen diese Ostministerpräsidenten neue Koalitionen in ihren Ländern schaffen und ringen dafür um die Zusammenarbeit mit dem BSW. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt fasst die Reaktionen zusammen.
BSW-Chefin Sarah Wagenknecht bezeichnet den Appell der drei Landespolitiker als einen klugen und differenzierten Beitrag. Er würde sich wohltuend abheben von einer Debatte, die sich immer um die Frage drehe, welche Waffen als nächstes geliefert werden sollten. Kritik kommt dagegen von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz. Er sagte der Süddeutschen Zeitung, die Ukraine kämpfe um ihr schieres Überleben. Deutschland müsse dabei auch im eigenen Interesse helfen. Friedensgespräche werde es nur geben, wenn beide Seiten dazu bereit seien. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth, SPD, riet zu großer Skepsis, falls der Brief nur als Weichspüler für die Koalitionsverhandlungen mit dem BSW gedacht sei. Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann sprach in der Rheinischen Post von einem rückhaltlosen Kotau. Man habe das Gefühl, die freiheitlichen Werte unseres Landes würden für ein bisschen Machterhalt auf dem Ramschtisch verscherbelt.
Erinnern Sie sich noch? Man saß im Zug, nicht nach nirgendwo, sondern zu einem genau definierten Ziel. Während der Fahrt machte man ein Nickerchen, spielte mit den Kindern oder was auch immer. Es war einfach entspannt, man hatte Ruhe und musste nicht auf den Verkehr achten wie beim Autofahren. Am Zielbahnhof stieg man aus, war nicht gestresst und ging seiner Wege. Heute ist Bahnfahren deutlich anstrengender. Man weiß ja nie, wann man wo ankommt. Und jetzt wird Bahnfahren auch noch teurer, zumindest bei der Deutschen Bahn. Die sogenannten Flexpreise sollen ab Mitte Dezember um durchschnittlich 5,9% steigen, die für Zeitkarten auch. Bahnexperte Mario Bartsch über weitere Pläne.
Der Preis für die Bahncard 100 wird um durchschnittlich 6,6% angehoben. Die Bahn begründet das mit aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen und deutlich gestiegenen Kosten, vor allem infolge der jüngsten Tarifabschlüsse für die Beschäftigten. Die Preise für die Bahncard 25 und 50 ändern sich nicht. Auch die Spar- und Supersparpreise sollen den Angaben zufolge stabil bleiben. Gebucht werden können die Tickets für den neuen Fahrplan ab dem 16. Oktober. Bis zum 14. Dezember gelten demnach noch die alten Preise. Erst im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bahn die Flexpreise angehoben. Darüber hinaus war der Preis für die Bahncard 25 gestiegen. Beides im Schnitt um rund 5%.
Ich weiß ja nicht, mit welchem Profifußballverein Sie es so halten, wenn denn überhaupt mit einem. Ich habe es als Fan des VfL Bochum nicht wirklich leicht, schon gar nicht hier im Südwesten, wo man mich meist sanft belächelt. Einig sind sich die meisten Fußballfans aber, dass die Transfermodalitäten nicht so dolle sind. Dem Europäischen Gerichtshof geht das nicht anders, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Auslöser war der Fall Lassana Diarra. Der hatte bei seinem Verein wegen ausstehenden Gehalts gekündigt und wollte wechseln. Die FIFA wollte nun von ihm 10 Millionen Euro wegen Vertragsbruchs. Das geht so nicht, urteilten jetzt die EuGH-Richter aus der SWR-Rechtsredaktion Kolja Schwarz.
Zum einen droht Vereinen, die vertragsbrüchige Spieler aufnehmen, eine Entschädigung an den Ex-Club zahlen zu müssen. Daneben bekommen diese Vereine eine einjährige Transfersperre, falls sie den wechselnden Spieler zum Vertragsbruch angestiftet haben. Eine solche Anstiftung wurde nach den FIFA-Regeln bisher jedoch einfach vermutet. Darüber hinaus bekam der Spieler keine Freigabe, um für den neuen Verein an Wettbewerben teilzunehmen. Alle diese FIFA-Regeln verstoßen gegen europäisches Recht, so das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg. Die Regeln gingen über das hinaus, was zur Erreichung der Ordnungsgemäßheit der Fußballwettbewerbe zwischen den Vereinen erforderlich ist. Sanktionen für den neuen Verein darf es nach der Entscheidung wohl allenfalls noch geben, wenn der Club den Spieler tatsächlich zum Vertragsbruch angestiftet hat und die FIFA das beweist.
Fokus Südwest.
Diese Woche wurde die Politik in Rheinland-Pfalz ziemlich von den Freien Wählern geprägt. Was sich zunächst nach einem gelungenen Coup anhört, ist in Wahrheit ein bisschen anders gelagert. Der Parteivorsitzende Stefan Wefelscheid kündigte seinen Rücktritt zum Jahresende an, nachdem zuvor die beiden Landtagsabgeordneten Herbert Drumm und Bernhard Altscher ihren Rücktritt verkündet hatten, der eine sofort, der andere am Sonntag. Das Besondere daran sind nicht nur die Rücktritte an sich, sondern auch die Tatsache, dass die Freien Wähler dadurch ihren Fraktionsstatus im Landtag verlieren und damit parlamentarische Rechte und Geld. Jetzt gab es Schelte von hoher Stelle. Aus der Redaktion Landespolitik berichtet Gernot Ludwig.
Landtagspräsident Hering sagte, er erwarte von hauptamtlichen Politikern, die aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden, dass sie persönliche Befindlichkeiten, gegenseitige Animositäten und Eitelkeiten zurückstellen und kompromissfähig sind. Dass die Fraktion über einen persönlichen Streit auseinanderbreche, schade nicht nur den Betroffenen und Mitarbeitern der Fraktion, sondern auch dem Ansehen der Freien Wähler. Hering sagte, die Abgeordneten seien ohne die Fraktion nicht mehr in der Lage, die Interessen ihrer Wähler wirkungs- und verantwortungsvoll zu vertreten. So werde auch das Vertrauen in die parlamentarische Demokratie beschädigt.
Wer in einem Gefängnis sitzt, hat nicht viel Kontakt zur Außenwelt. Gut, es ist nicht mehr so wie früher, als man komplett abgeschottet wurde. Seit 1977 gibt es nämlich das Strafvollzugsgesetz, das bestimmt, wie welcher Inhaftierte zu behandeln ist. Es gibt den geschlossenen Vollzug, bei dem die Betreffenden streng überwacht und eingesperrt werden, wenn auch nicht immer. Jetzt plant das Justizministerium in Baden-Württemberg noch etwas Neues. Häftlinge sollen im Internet surfen können. Das Pilotprojekt soll in Schwäbisch Gmünd und Ulm ausprobiert werden. Von eben dort berichtet Christine Janke.
Der Internetzugang soll Häftlingen dabei helfen, sich auf ihre Entlassung vorzubereiten. Der Zugang werde streng kontrolliert, heißt es vom Justizministerium. Häftlinge sollen online beispielsweise nach einer Wohnung oder nach Arbeit suchen können oder per E-Mail Kontakt zu Behörden aufnehmen. Auch Videotelefonie und E-Learning sollen möglich sein. Geplant ist der Modellversuch in einer Ulmer Anstalt mit rund 150 Häftlingen und in Schwäbisch Gmünd, im größten Frauengefängnis des Landes, mit mehreren hundert Insassen.
Und dann war da noch
der Camper des Jahres. Naja, sie haben es nicht ganz geschafft, wurden nur Dritte. Aber Martin und Tanja Gorges aus der Eifel sind immerhin Landessieger in Rheinland-Pfalz geworden und haben sich als solche für die nächsthöhere, nämlich die Bundesebene, qualifiziert. Da muss man schon was drauf haben, nicht nur einfach Zelt aufschlagen, ein paar Heringe reinkloppen und Bierchen trinken. Da gehört schon mehr dazu, sagt Martin Gorges dem SWR-Fernsehen.
Die Aufgaben sind sehr vielseitig. Also man muss sich ein bisschen mit Camperrecht auskennen, mit Führerscheinklassen, mit Gewichten. Da gehört also tatsächlich auch ein Geschicklichkeitsfahren dazu, wo man durch Stangentore fährt, wo man auf Abstand einparkt. Aber da gehören auch lustige Sachen dazu, wie zum Beispiel so eine Strandmuschel wieder zusammenbauen oder eine Bratwurst braten, was wir gerade auch hier wieder üben. Das war eine sehr, sehr schöne Sache. Gute Erfahrung.
Na dann, einen guten.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.